In der heutigen Sendung geht es um die Situation der schwarzen Frauen in Südafrika. Wir wollen einerseits zeigen, unter was für Bedingungen dass sie leben. Andererseits geht es aber auch darum, ihren langen Befreiungskampf aufzuzeigen.
Frauen sind im doppelten und dreifachen Sinn Opfer von der südafrikanischen Apartheidspolitik. Sie werden nicht nur aufgrund von ihrer Hautfarbe ausgebeutet, sondern auch aufgrund von ihrer Klasse und von ihrem Geschlecht. Sie sind die, die auf der untersten Stufe von der Rassen- und Geschlechterhierarchie stehen. Ihnen werden nicht nur die fundamentalsten Rechte vorenthalten, sondern auch die, wenn noch so beschränkten, die die schwarzen Männer immerhin für sich in Anspruch nehmen können. Frauen haben in der südafrikanischen Gesellschaft im Allgemeinen eine schlechte Stellung. Soziologische Studien haben bewiesen, dass die Gesellschaft mit besonders rassistischen Strukturen auch immer besonders sexistisch ist. Der südafrikanische Konservatismus wurzelt tief. Er ist auch ein Teil der burischen Kultur. Der Geist von diesen 6'000 Bauern, die 1835 zum grossen Dreck aufgebrochen sind, um im Landesinneren unabhängige Republiken zu gründen, weil ihnen die von der britischen Verwaltung durchgesetzten Reformen über die Gleichstellung der Weissen und Farbigen und über die Abschaffung der Sklaverei zu weit gegangen sind. Also dieser Geist beherrscht das Denken der weissen südafrikanischen Nationalisten auch heute noch. Die Haltung wird auch durch die calvinistische Kirche untermauert. In dieser sind ein grosser Teil der herrschenden Männer praktizierende Mitglieder. So ist auch die Rolle der weissen Frau in Südafrika eine klar umschriebene. Trotz ihrer privilegierten Situation als Weisse, die nicht nur Zugang zur Bildung usw. hat, sondern sich auch für wenig Geld schwarze Hausangestellte halten kann, wo sie von der Arbeit und von der Kinderbetreuung entlastet, spielt sie im öffentlichen Leben nur eine dekorative Rolle, nämlich als Anhang von ihrem Mann. Weisse Frauen haben zwar seit 50 Jahren das Wahlrecht, das allerdings nur aus taktischen Gründen. Denn so hat man die Stimmen von der weissen Wählerschaft auf einen Schlag verdoppeln. Die kosmetische Korrektur der in Südafrika herrschenden Unrechtsverhältnisse hat für die Frauen dann auch nicht viel gebracht. Sie sind trotzdem aus allen wichtigen Positionen ausgeschlossen. Im Parlament gibt es im Ganzen 2 Frauen. Ministerinnen gibt es nicht. Im Bruderbund, wo alle Machtzentren im Land kontrolliert, dürfen die Frauen nicht Mitglied werden. Auch in der Wirtschaft findet man keine Frauen in Kaderpositionen. Zudem verdienen die Frauen im Durchschnitt 44% weniger als ihre männlichen Kollegen. So viel zu der Lage der weissen Frauen. Eine Situation, die sicher nicht beneidenswert ist. Allerdings fällt es mir schwer, mit ihnen so etwas wie Mitleid zu empfinden. Denn sie sind Teil der herrschenden Klasse und bieten schwarze Frauen rücksichtslos aus. Schwarze Frauen sind von der Apartheidspolitik besonders betroffen. Zum einen, weil es in Südafrika Gesetze gibt, wonach schwarze Frauen Zeit ihres Lebens unmündig sind. Das ist in der Provinz Natal so. Dort können Frauen nur in besonderen Fällen nach einer langen, erniedrigenden Prozedur für mündig erklärt werden. Die meisten Frauen haben aber ihr Leben lang einen Vormund, sei es der Vater, der Ehemann, ein Onkel oder sogar der eigene Sohn. Ihnen ist es nicht möglich, Verträge abzuschliessen, Anklage zu erheben, ohne Erlaubnis vom Vormund zu reisen und Arbeit zu suchen. Sie dürfen auch nicht über Besitz verfügen und ihr Einkommen steht im Vormund zu. Aus Ehe- und Erbrecht benachteiligt die Frauen sehr. Das ist besonders hart, weil Frauen sehr oft allein für den Unterhalt ihrer Familien aufkommen müssen. Das, weil durch die südafrikanische Homeland-Politik und das System der Wanderarbeit Familien auseinandergerissen werden. Auf die Lage der Frauen in den Homelands und auf ihre Arbeitssituation gehen wir später in dieser Sendung ein. Durch ihre ganz untergeordnete Stellung sind Frauen immer wieder Opfer von Gewalt. Oft reagieren Männer ihre Frustration und Ohnmacht ab, indem sie ihre Frauen schlönd oder sonst grausam zu ihnen sind. Schwarze Frauen sind dann auch in besonderem Mass Opfer von Vergewaltigungen. Die Zahl der bekannt gewordenen Vergewaltigungen in Südafrika gehört zu den höchsten auf der Welt. Allweg wird auch die Dunkelziffer übermässig hoch sein. Bedingt durch die rechtlose Situation, in der schwarze Frauen sich in Südafrika befinden. Die finden ihren Ausdruck auch im Strafmass für Vergewaltiger. Vergewaltigung wird in Südafrika sehr unterschiedlich bestraft. Wenn weisse Männer schwarze Frauen vergewaltigen, zahlen sie nur eine Geldstrafe. Wenn ein schwarzer Mann eine weisse Frau vergewaltigt, muss er mit der Todesstrafe rechnen. Die gehäufte Gewalt gegen Frauen kann man als direkte Folge der Apartheidspolitik werten. Unterdrückung, unmenschliche Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit und unter Zerfall von familiären und gesellschaftlichen Bindungen bildet es von Frustration und Aggression geladenes soziales Klima, in dem Gewalt, Kriminalität und Alkoholismus alltäglich sind.
Was bedeutet es, als schwarze Frau in Südafrika zu leben? Die Frauen in den Homelands leben getrennt von den Männern auf kargem Boden, müssen für die Kinder sorgen, das oft ohne oder nur mit wenig finanzieller Unterstützung durch den Vater der Kinder. Er arbeitet als Wanderarbeiter in den Industriemetropolen von Südafrika. Als Wanderarbeiter arbeiten, das heisst wohnen in gefängnisähnlichen Unterkünften. Das System der Apartheid, die Ausbeutung durch den Kapitalismus, all das zerstört Familienstrukturen. Jetzt sind ja Familienstrukturen nicht etwas, wo Frauen drin nicht unterdrückt werden. Auch die schwarze Familie weist patriarchalische Strukturen auf. Auch in schwarzen Familien wird die Frau häufig unterdrückt. Aber aus dem kann noch nicht geschlossen werden, dass die Zerstörung, das Auseinanderfallen von Familienstrukturen die Frau gerade würde befreien. In den Homelands wird deutlich, dass das Zerstören von alten Strukturen, die Strukturen, die immerhin noch eine minimale familiäre Solidarität leben lassen haben, dass die Zerstörung der Strukturen Frauen oft in die totale Erniedrigung und Ausbeutung treibt. Das Auseinanderreissen von schwarzen Männern und Frauen, das Zerstören von Familien, muss auch als ein Mittel zur Bevölkerungspolitik angeschaut werden. Neben Zwangssterilisationen und vorgeschriebenen 3-Monats-Spritzen in der Industrie ist das eine Möglichkeit, das Wachstum der schwarzen Bevölkerung einzudämmen. Das heisst schlussendlich, die schwarze Bevölkerung zu dezimieren. Darunter leiden selbstverständlich die Frauen am meisten. Die meisten schwarzen Frauen leben in Südafrika als Hausangestellte, in Homelands oder zum Beispiel als Wanderarbeiterinnen. Häufig leben sie auch illegal in den Squatter-Camps rund um die grossen Städte. Sie ziehen ihren Männern nach, um so sich und den Kindern wenigstens ein minimales Familienleben zu ermöglichen. Sie ziehen ihren Männern aber auch nach, weil das Leben in den Homelands fast unmöglich ist. In den Squatter-Camps halten sich die Frauen und die Kinder illegal auf. Weil Südafrika das Interesse hat, möglichst keine sogenannte unproduktive Schwarze im Land zu haben, das heisst also im von ihnen als weiss bezeichneten Land, bedeutet das dann für die Frauen und die Kinder, dass sie nicht dort leben dürfen, sondern müssen in die Homelands zurück. Das weisse Regime und die weisse Wirtschaft wollen zwar die billigen schwarzen Arbeitskräfte, aber eben die Arbeitskräfte. Das heisst dann, Frauen, die allermeistens keine Arbeit finden und Kinder, aber auch alte Leute, werden verbannt aus den industrialisierten fruchtbaren Gebieten. In den kargen Homelands, dort müssen sie dann leben. Gesetzlich werden die Deportationen mit dem Passgesetz abgestützt. Jeder Schwarze und jede Schwarze muss einen Pass auf sich tragen, wo Aufenthaltsbewilligung, Arbeitsbewilligung, aber auch Fingerabdrücke und so weiter drauf sind. Wer das nicht auf sich trägt, wird bestraft und wer keine zum Beispiel Aufenthaltsbewilligung hat, wird deportiert. Eine Aufenthaltsbewilligung kommt man aber wiederum nur über, wenn man eine Arbeitsbewilligung, das heisst einen Arbeitsplatz hat. Die Deportationen betreffen die Frauen viel stärker als Männer, weil sie ja sehr häufig illegal ihren Männern nachgereist sind. Zwangsumsiedlungen werden überfallsmässig gemacht, oft am frühen Morgen. Der Journalist Bob Hitchcock schildert das so. Ich habe gesehen, wie stämmige weiße und schwarze Polizisten alte Männer und Frauen, schwangere Frauen und Mädchen hochrissen und zu Boden gestoßen haben. Säuglinge, Kleinkinder und jüngere Schulkinder blieben starr vor Furcht und schreiend im Durcheinander zurück, während ihre Eltern wie Kriegsgefangene zusammengetrieben wurden und sich niederkauern mussten, um anschließend wie Maissäcke auf Polizeifahrzeuge verladen zu werden. Schutzlose Frauen und Kinder, die sich keiner anderen Untat schuldig gemacht haben, als dass sie mit ihren Männern und Vätern zusammenleben wollen, werden von Polizisten mit Hunden angegriffen, sowie mit einer Sorte Tränengas, durch die sie vorübergehend blind werden und die Brechreiz und Erbrechen verursacht. Später werden Bulldozer eingesetzt, um die letzten Reste der Squatter-Zuflucht zu zerstören. Durch die Umsiedlungen werden nicht nur Familien einmal mehr auseinandergerissen, es wird auch ein Netz von Solidarität und sozialen Kontakt zerstört. In den Squatter-Camps haben sich die Frauen organisiert, haben Kindergärten und Schulen eingerichtet und vor allem haben Frauenkomitees gebildet. Das bekannteste Beispiel von Solidarität und Frauenkampf ist wahrscheinlich Crossroads. Die illegale Siedlung war immer wieder durch die Räumung bedroht. Die Frauenorganisation von Crossroads hat sich diesen Räumungen dann immer wieder widersetzen können, indem sie den Widerstand der Opposition organisiert haben. Ihre Organisation war so stark, dass die Regierung 1978 es nicht gewagt hat, Crossroads aufzulösen. Was nicht heisst, dass der Terror nachgelassen hätte. Crossroads ist zwar legalisiert worden, aber rundum werden nach wie vor Deportationen gemacht. Und in Crossroads selber setzt natürlich die Regierung alle anderen repressiven Massnahmen nach wie vor ein. So zum Beispiel das Verhaften von Frauen oder auch Hausdurchsuchungen oder einfach die Polizeieinsätze. Der Widerstand der Frauen bedroht das Regime und es wird versucht, den zu brechen. Umsiedlungen sind dazu zum Beispiel ein gutes Mittel. Sie reisen die Frauen aus der Organisation, die sie sich aufgebaut haben, von den Quarterkomitees raus und deportieren sie in ein Homeland, wo sie zum Teil nicht wissen, wo es liegt, wo sie vielleicht noch nie gewesen sind, aber wo sie vor allem nichts anderes können, als ums Überleben von sich und ihren Kindern zu kämpfen, wo sie schauen müssen, dass sie überhaupt genug zu essen haben. Durch diese Deportationen ist es den Frauen nicht mehr möglich oder nur noch in beschränktem Maß möglich, sich zu organisieren, weil sie so einfach verbannt werden auf einen Landstrich, wo sie kaum überleben können. Homelands, so werden im Apartheid-System die Gebiete genannt, die für Schwarze reserviert sind. Es sind, wie schon gesagt, karge Landstriche, die kaum fruchtbar sind. Frauen, die dort leben müssen, haben fast keine Möglichkeit zu überleben und die Kinder in den Homelands haben nur eine geringe Überlebenschance. Frauen verlieren oft ein Kind am anderen. Eine Afrikanerin umschreibt das Leben der schwarzen Frauen dort so. Es ist die tragische Geschichte tausender junger Frauen, die Witwen sind, lange bevor sie das Alter von 30 Jahren erreicht haben. Junger verheirateter Frauen, die nie Mütter gewesen sind. Junge Frauen, deren Leben ein einziger Klaggesang gewesen ist. Ein Baby nach dem anderen zu beerdigen und schließlich den Gatten, jenen Geliebten, den sie nie als Gatten und Vater gekannt hatten. Für sie, Männer wie Frauen, bedeutet Erwachsensein das Ende des Lebens. Es bedeutet Einsamkeit, Trauer, Tränen und Tod. Es bedeutet ein Leben ohne Zukunft, weil es keine Gegenwart gibt. In einigen Homelands ist die Kindersterblichkeit 50%. Das im Gegensatz zu der Kindersterblichkeit von 1,2% bei der weißen südafrikanischen Bevölkerung. Die 1,2% sind eine der niedrigsten Kindersterblichkeiten auf der Welt. Dem steht eben gegenüber, dass in den Homelands 50%, aber mindestens 25% Kinder unter einem Jahr sterben. Es gelingt den schwarzen Frauen fast nicht, Arbeit zu finden. In den Homelands selber hat es sozusagen keine Arbeitsplätze. Rund um die Homelands siedeln sich zwar Industrien an, aber die Arbeitslosigkeit unter den Frauen ist trotz allem noch sehr hoch. Und wenn eine Frau auch Arbeit gefunden hat, die Löhne sind meistens unter dem Existenzminimum. Rund um die Homelands erst recht. Das, weil die Mindestlohngarantien als Investitionsanreiz bei den Industrien rund um die Homelands aufgehoben worden sind. Schwarze Frauen sind vom südafrikanischen Kapitalismus am meisten ausgebeutet. Zahlen beweisen das. Eine schwarze Frau verdient bloß 8% von dem, was ein weißer Mann verdient. Und bloß 50% von dem, was ein schwarzer Mann verdient. So sind Frauen dann in den Homelands oft auf das Geld angewiesen, das ihnen die Männer, die als Wanderarbeiter arbeiten, schicken. Aber häufig bleiben die Zahlungen aus. Das, weil die Männer entfremdet von ihrer Familie sich bereits ein eigenes anderes Leben aufgebaut haben, sich zum Beispiel eine Freundin genommen haben, oder weil die Männer hohe Geldstrafen müssen zahlen bei Vergehen gegen Passgesetz, aber auch weil die Männer sowieso sehr wenig verdienen. Eine Frau schildert das so, was es bedeutet für eine Frau in den Homelands, wenn der Mann als Wanderarbeiter in der Metropole schafft. Sie sagt, aus unseren Ehemännern wird in Kapstadt das Leben herausgesogen, aber es gibt dort keine Sicherheit für sie. Und dann beschreibt sie auch, was ihr Mann aus dem gemacht hat. Sie ist ihn besuchen in Kapstadt. Ich höre von meinem Mann monatelang nichts. Es ist kein Geld mehr gekommen, selbst wenn ich darum geweint habe, ist nichts gekommen. Meine Kinder haben Hunger, kein Essen, kein Geld. Meine Nachbarn leihen mir Geld, damit ich nach Kapstadt fahre und nach meinem Mann suchen kann. Man zeigt mir den Ort, wo er lebt. Es ist ein Männerheim. Ich schlafe auf dem Boden, bis mein Mann kommt. Er ist nicht gerade erfreut, mich zu sehen. Er ist ärgerlich, verlegen. Er schaut mich nicht an, erzählt mir aber schließlich von dieser anderen Frau. Ich lerne zu begreifen, dass es diese Frau ist, die das Geld fürs Essen ausgegeben hat, das mein Mann mir und unseren Kindern hätte schicken sollen. Sie ist nun dick und attraktiv. In den Augen meines Mannes bin ich verhungert und hässlich. Ich bin für meinen eigenen Mann zu einer Last geworden. Das ist die Realität der Frauen in den Homelands. Sie versuchen dann auch auf alle Arten irgendwie zu Nahrungsmitteln zu kommen. Sie sind auf jede Art von Einkommen angewiesen. Sie arbeiten für Naturallohn auf weissen Grossformen. Vielmals arbeiten dort ihre Kinder gratis noch mit. In den Homelands ist Prostitution verbreitet. Sie ist systematisch dort angesiedelt worden. Die Voraussetzungen sind ja gut. Den Frauen geht es sehr schlecht, sie kämpfen ums Überleben, sind so zur Prostitution gezwungen. In Südafrika selber ist Prostitution verboten. In den Homelands ist sie dann aber erlaubt. Ja, sie wird sogar noch gefördert. Es werden rund um die Homelands Hotelboot für Touristen. Es werden Vergnügungszentren eingerichtet. Die Homelands dienen einerseits zur Verwahrung von allen nicht im Arbeitsprozess eingespannten Menschen. Andererseits sind sie aber auch eine Möglichkeit, die Widersprüche in der konservativen, weissen Gesellschaftsordnung auszulagern. Die weite Verbreitung der Prostitution bedeutet für die schwarzen Frauen all das, was Prostitution bedeutet. Alle Erniedrigungen, Demütigungen, die mit dem zusammenhängen. Sie sind einmal mehr die Opfer der weissen Doppelmoral. Eine der letzten Möglichkeiten, die den schwarzen Frauen bleibt, um aus den Homelands rauszukommen und überhaupt zu überleben, ist, von einer weissen Familie als Hausangestellte sich anstellen zu lassen oder als Betreuerin von weissen Kindern zu arbeiten. Hausangestellte, das ist aber auch das, was vielen schwarzen Frauen aus den Townships bleibt. 800'000 schwarze Frauen arbeiten als Hausangestellte bei weissen Familien. In Südafrika ist es gang und gäbe, dass eine weisse Familie eine Hausangestellte hat eben eine schwarze Frau. Die schwarze Soziologin Jacqueline Cook beschreibt in einer Studie über schwarze Hausangestellte, denen ihr Leben sehr treffend so. Mit anzusehen, was andere Leute besitzen und was sie selber niemals haben wird, kann man die wesentlichste Arbeitserfahrung einer Hausangestellten nennen. Hausangestellte kommen entweder am frühen Morgen nach einer langen Fahrt in überfüllten Bussen aus den Townships an ihren Arbeitsplatz in den weissen Villensiedlungen. Das heisst dann, der Tag fängt für die Frauen am frühesten Morgen an. Sie müssen zuerst noch schauen, dass sie etwas für ihre Kinder kochen können. Und sie müssen ihre Kinder unbeaufsichtigt zurücklassen. Und in den weissen Familien müssen sie dann weisse Kinder betreuen. Viele Frauen, gerade die aus den Homelands, müssen bei der Familie, die sie angestellt hat, wohnen. Das Wohnen bedeutet, jederzeit polizeilich kontrolliert werden zu können. Es bedeutet aber auch, in Hinterhöfen zu wohnen und vor allem bedeutet es, keinen Besuch zu haben. Es ist Frauen verboten, ihre Männer zu besuchen oder auch ihre Kinder. Wohnen dort, wo sie wohnen, darf man nur, wenn man eine Arbeitsbewilligung hat und das wird von der Polizei immer wieder kontrolliert. Frauen sehen, wenn überhaupt, ihre Familie nur am Sonntagnachmittag. Der Lohn für die erniedrigende Arbeit ist sehr gering. Die Organisation der Hausangestellten in Gewerkschaften war lange Jahre nicht möglich. So haben dann auch sehr lange Mindestlohnansätze gefehlt. Das hat sich jetzt gebessert, aber nach wie vor ist der Lohn unter dem Existenzminimum. Die Arbeit als Hausangestellte bringt für die betroffenen Frauen eine grosse soziale Isolation. Die Arbeit wird meistens allein gemacht. Die Madame ist klar eine bessere Kategorie Mensch und ja, die Ausbeuterin kann also niemals Gesprächspartnerin sein. Die schwarzen Frauen sind aber auch den Arbeitgebern ausgeliefert. Vergewaltigungen von schwarzen Hausangestellten sind an der Tagesordnung. Die bekannten Zahlen sind schon erschreckend hoch, aber es ist nur die Spitze vom Eisberg. Viele Vergewaltigungen an schwarzen Hausangestellten werden von denen selber nicht angezeigt. Das aus Angst vor dem Verlust vom Arbeitsplatz. Der einzige menschliche Bezug bei der Arbeit sind dann noch die Kinder. Das Verhältnis der weißen Kinder zu ihren schwarzen Betreuerinnen ist vielmals sehr innig. Das allerdings nur, solange sie klein sind. Werden sie dann grösser, so wird es auch für sie Zeit, ihre Aufgabe als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin wahrzunehmen. Das Betreuen von weissen Kindern, das heisst, ihnen zu essen geben, auf den Spielplatz gehen, einfach für sie schauen, ist besonders bitter für die schwarzen Frauen. Die meisten haben in den Townships oder in den Homelands eigene Kinder. Sie müssen sie zurücklassen, vielmals wissen sie nicht, ob ihre Kinder nicht schon in den Homelands verhungert sind. Allermeistens können ihre Kinder wegen fehlendem Geld nicht oder nur sehr geringe Jahre in die Schule. Das ist die Realität von schwarzen Müttern. Sie müssen dann aber gleichzeitig weisse Kinder betreuen, die alles haben. Das Essen, Bildung, Gesundheitsversorgung. All das ist den schwarzen Kind nur in sehr beschränktem Rahmen überhaupt zugänglich. Seit 1980 haben sich die Hausangestellten angefangen zu organisieren. Unter dem Eindruck der Schüler- und Schülerinnenstreiks und Boykott in Soweto haben auch die Hausangestellten angefangen, für ihre Rechte zu kämpfen. DWA, Domestic Workers Association, ist gegründet worden. Sie bietet den Frauen einerseits Bildungskurs an, andererseits, und das ist viel wichtiger, sind DWA-Büros Treffpunkte, wo die sonst isolierten Frauen können andere treffen und gemeinsame Kampfstrategien erarbeiten oder auch überhaupt einmal zusammen über ihre Situation diskutieren. Die DWA schaut aber auch, dass wenigstens die Minimalrechte, die den Hausangestellten noch geblieben sind, eingehalten werden und setzt sich für sie ein, wenn sie unrechtmäßig behandelt worden sind. Zum Beispiel bei unrechtmäßigen Entlassungen oder wenn man ihnen den Lohn nicht zahlen will. DWA ist ein Beispiel, wie durch eine Organisation der Frauen sie eigentlich erst zu einer Aktionsbasis kommen und auch ihre eigene Situation können verbessern können. noch etwas zu den Frauen, die in der Industrie arbeiten. Nur 12,8% der schwarzen Frauen, die Arbeit haben, arbeiten in der Industrie. Wie in allen kapitalistischen Ländern werden die Frauen auch in Südafrika benutzt, um je nach Wirtschaftslage eingestellt oder entlassen zu werden. Auch werden sie benutzt als die, die für billigste Löhne arbeiten, das heisst, ihnen wird das Lohnniveau sehr gedrückt. Bei wesentlich geringerem Lohn machen sie die gleiche Arbeit wie die schwarzen Männer. So sind zum Beispiel auch Frauen im Strassenbau tätig oder auf dem Bau. Es gibt seit einigen Jahren auch Wanderarbeiterinnen. Sie leben in Barackenlager, wo meistens alles sehr knapp ist. Ihre spärliche Freizeit verbringen sie mit Anstehen bei sanitären Anlagen oder fürs Essen. Vom Arbeitgeber werden die Industriearbeiterinnen gezwungen zur Langzeitantikonzeption, das heisst zur gesundheitsschädigenden 3-Monats-Spritze. Die wird auch verabreicht von staatlicher Seite. Die Lage der Wanderarbeiterinnen ist wie die der Wanderarbeiter sehr schlecht. Sie wohnen in Booten, die Gefängnis gleichen. Und diese Booten sind so gebaut, dass es schnell möglich ist, bei allfälligen Aufständen oder bei Widerstand der Frauen, die Frauen voneinander zu trennen. Auch wird alles versucht, um die Solidarität unter den Frauen zu brechen. Selbstverständlich können Wanderarbeiterinnen nicht zu ihren Familien. Das heisst, sie müssen in ihren Lager wohnen und sie müssen bis zu 12 Stunden am Tag arbeiten. Die einzigen Ausbildungen, die den schwarzen Frauen relativ gut zugänglich sind, sind, wie könnte es auch anders sein, in sozialen Berufen. Krankenschwestern, Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen. Bei den Lehrerinnen ist zu sagen, dass das weisse Regime bewusst das Schulsystem der Schwarzen sehr schlecht ausbaut und die Lehrerinnen auch sehr schlecht ausgebildet werden. Und es ist dann auch so, dass auch selbst diese Ausbildungen natürlich nur einer privilegierten schwarzen Schicht zugänglich sind. Was noch übrig bleibt, ist allenfalls ein Studium, bei dem gilt das Gleiche. Die Ausbildungen sind nur möglich, wenn es finanziell irgendwie geht. Das heisst sehr oft für die Familie ein grosser Verzicht. Eine gute Ausbildung kostet sehr viel, die Schwarzen auf jeden Fall. Und ist natürlich nur möglich, wenn schon eine gewisse finanzielle Abstützung da ist. Auf der anderen Seite brauchen die schwarzen Frauen, die eine bessere Ausbildung wollen, auch das Verständnis und die Unterstützung von ihren Familien. Es braucht jetzt Bewusstsein, dass es wichtig und richtig ist, dass Frauen auch eine gute Ausbildung haben. Und das bedeutet auch ein Bewusstsein darüber, dass zum Beispiel Befreiung auch etwas zu tun hat mit Bildung. Und das ist noch nicht in allen Gebieten oder noch nicht bei allen Familien so. Selbstbewusstsein der Frauen hat allerdings zugenommen in den letzten Jahren. Und das bedeutet auch, das ist auch sehr wichtig für die Frauen, dass es zum Beispiel jetzt schwarze Ärztinnen gibt, dass es schwarze Rechtsanwältinnen gibt. Aber nochmals, es ist nur eine kleine Oberschicht, wo sich das überhaupt leisten kann. Es ist einfach nach wie vor ein grosses Privileg.
Der Widerstand von schwarzen Frauen gegen das südafrikanische Rassistenregime hat eine lange Geschichte. Seit über 70 Jahren organisieren sich schwarze Frauen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Trotz der extremen doppelten Belastung, die Lohnarbeit und Familie für sie bedeutet, und ihre Stellung auf der untersten Stufe der Gesellschaft, haben sie immer aktiv am Kampf teilgenommen. Frauen haben immer dort besonders engagiert mitgeschafft, wo es um konkrete Anliegen gegangen ist. So ist es 1913 im Oranienfreistaat auch zu ersten Frauenaufständen gekommen. Das, weil die Regierung hat das Passgesetz auch auf sie ausdehnen wollte. Aus dem Widerstand heraus haben sich dann die ersten organisierten Frauengruppen gebildet. Ihnen ist es darum gegangen, ihre täglichen Erfahrungen in politische Aktionen umzusetzen. Passgesetz, Mietfragen, Mangel an Wohnraum und die steigenden Lebenshaltungskosten. In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg haben sie vor allem mit dem ANC, mit der KP von Südafrika und mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet. 1943 hat dann der ANC eine eigene Frauenliga geschaffen. Und auch die Gewerkschaftsbewegungen haben sich vermehrt um die Frauen gekümmert und sich für sie eingesetzt. Einzelne Gewerkschaften haben wesentlich zur Polarisierung der Frauenbewegung beigetragen. Frauen aus der Gewerkschaftsbewegung sind dann auch in führende Rollen auf der politischen Ebene aufgerückt. Die Schwarz-Frau-Bewegung in Südafrika war zu keiner Zeit eine Sache der privilegierten Frauen. Immer haben Frauen von ganz unten sich engagiert und die Bewegung zu dem aufbauen, was sie ist. In den 50er Jahren, der Zeit, wo der ANC und der South African Indian Congress die Strategie des gewaltlosen Widerstands verfolgt haben, ist die Defiance Campaign durchgeführt worden. Friedliche Demonstrationen haben stattgefunden, bei denen Schwarze Parkbank, Bus, Eingänge und so weiter benutzt haben, die für die Weißen reserviert sind. An dieser Kampagne haben vorwiegend Frauen teilgenommen. Und Tausende von ihnen sind deswegen auch ins Gefängnis gekommen. Diese Aktionen haben dann den Anstoss zur Gründung der Federation of South African Women gegeben. Um die verschiedenen Frauengruppen, die im ganzen Land existiert haben, Mütterorganisationen, religiöse Gruppen usw. zusammenzuschliessen und zu politisieren. Die Frauenföderation ist eine nicht-rassische Vereinigung. Auf ihrer ersten nationalen Versammlung hat sie eine Frauencharta verabschiedet mit der Forderung nach Solidarität im Kampf gegen Apartheid, Rassismus, Sexismus und kapitalistische Ausbeutung. Sie fordert auch für Frauen die gleichen Rechte wie für die Männer. Weil ohne die Emanzipation der Frau gibt es auch keine Befreiung für die Männer. Die Frauenföderation hat sich dann auch sehr um den Aufbau von Frauensektionen in der nationalen Befreiungsbewegung und den Gewerkschaften bemüht. Vor allem hat sie sich aber an der Anti-Pass-Kampagne für Frauen engagiert. Durch die Machtübernahme von der Burischen Nationalistischen Partei 1948 ist in den 50er und 60er Jahren die Apartheidspolitik intensiviert worden. Und Frauen und der sogenannte unproduktive Teil der Bevölkerung ungehindert in die neu geschaffenen Homelands zu deportieren, hat die Regierung in den 50er Jahren das Passgesetz auf die Frauen ausgedehnt. Gegen die Politik, die Wanderarbeit und das Auseinanderreissen der Familie zur Folge hat, haben sich Frauen in besonderem Mass gewehrt. So ist der 9. August 1956 als Nationaler Frauentag in die südafrikanische Geschichte eingegangen. 20'000 Frauen aus dem ganzen Land haben vor dem Unionsgebäude in Pretoria demonstriert. Sie haben Freiheitslieder gesungen und ein Protestschreiben überreicht. Das war der Höhepunkt dieser friedlichen Kampagne. Sie ist weitergegangen, obwohl später im gleichen Jahr 19 führende Frauen am Hochverratsprozess angeklagt und verhaftet worden sind. Im späteren Verlauf dieser Aktion ist die Polizei dann auch immer brutaler gegen die friedlich demonstrierenden Frauen vorgegangen. Der gewaltlose Widerstand ist mehr und mehr verunmöglicht worden.